Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben es gesagt, wir wollen uns mit jedem einzelnen Team in der Offseason mal beschäftigen und haben schon einige Teams uns angenommen und sind jetzt bei den Los Angeles Chargers gelandet. Und dazu habe ich mir den absoluten Experten eingeladen. Ich liebe ihn wirklich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Christian Zimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hallo, liebe Hörer. Freut mich, dass ich heute mal, was ja selten genug ist, mich primär über meine Lieblingsfranchise austauschen darf mit dir.
Ja, genau. Wir wollten es ja einfach machen, einfach um uns mal mit jedem Team genauer zu beschäftigen. Und ich weiß, dass du mit den Chargers mitgelitten hast in den letzten Jahren. Deswegen, wie glücklich warst du, dass es diese Saison dann doch mal so gut funktioniert und dass man diese unnötigen Niederlagen mal so ein bisschen ausblenden kann?
Es hat schon wieder irgendwie doof angefangen mit 1 und 2 gegen Chiefs und Eagles, wo ich halt dachte, geht es schon wieder schief, aber die haben sich echt gefangen. Hat einfach mal gut getan. Deswegen, so doof das klingt, also das Playoff aus war natürlich echt, also es war nicht nur ein Schlag ins Gesicht, sondern mehrere, weil Belichick pflegt die dann reichlich zu verteilen, wenn er die Gelegenheit hat. Und aber das war super. Also mal zweistellig Spiele zu gewinnen, mal so dominant aufzutreten, mal einen Gegner auszucoachen, wie im Playoff-Spiel gegen die Ravens, habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren so gut wie noch nie gesehen. Und das war schon gut. Zum Teil auch die Dominanz, die Souveränität, mit der dann zum Teil die Spiele gewonnen sind. Anthony Lynn hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht als Headcoach. Bei Gus Bradley bin ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber er hat es auf jeden Fall besser gemacht als 2017. Und deswegen, das war eine gute Saison. Ich war damit zufrieden. War eine Saison, die ich vor allem Philip Rivers nochmal gegönnt habe, weil der einfach auch in den letzten Jahren meistens gut performt hat. Dieses Jahr diese übliche Regression, die er im Dezember hatte, dass er ein bisschen schlechter wird, dieses Jahr Gott sei Dank nicht. Und war nach 9 oder 10 Niederlagen in Serie mal ganz toll, auch mal gegen Kansas City zu gewinnen, sogar bei den Chiefs. Das ist so für mich der größte Signature-Winner der letzten Jahre gewesen, bis dann zum Ravens-Playoff-Sieg. Vor allen Dingen auch mit einer Two-Point-Conversion zum Schluss. Also, so kenne ich die gar nicht, also so aggressiv das war. Das war richtig gut und das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, natürlich willst du immer am Ende als sag ich mal, Unterstützer, dann wünschst du dir, dass du mal einen Super Bowl-Einzug von deinem Team siehst. Ich hätte mir gewünscht, dass das Spiel in New England ein bisschen, oder in Foxborough ein bisschen ausgeglichener gewesen wäre und nicht irgendwie schon nach anderthalb Vierteln durch. Aber so ist es. Die haben nicht die richtigen Adjustments getroffen und dann haben die Patriots das auch einfach sehr, 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 sehr gut gespielt und das hochverdient gewonnen. Aber insgesamt super Saison, wie gesagt, 12 Siege geholt. Kann man insgesamt nicht meckern.
Ja, du hast schon so ein paar Themen angesprochen. Ich wollte auch gerade auf das Ravens-Spiel zu sprechen kommen, weil das ja wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist. Das Ganze auch angegangen hat, gerade von der defensiven Personell, war man ja eigentlich Linebacker-mäßig das große Problem für die ganze Saison immer gewesen ist, so das dann so aufzustellen. Also da muss ich sagen, das war echt ein richtig guter Gameplan und da finde ich auch, dass Anthony Lynn dann auch mal ein bisschen Kreativität bewiesen hat und du hast gesagt, er hat ihn schon nach vorne gemacht. Das hat man, glaube ich, in dem Spiel wirklich sehr, sehr gut gesehen.
Ich habe ja niedrige Erwartungen. Ich will ja nicht, dass mein Headcoach brillant ist. Mir reicht das ja schon, wenn er im Ingame-Management keine gravierenden Fehler macht. Und das hat Lynn deutlich weniger gemacht. Also Zeitmanagement war deutlich besser dieses Jahr. Challenge-Management war deutlich besser. Ich sag mal so, die Geschichte in Baltimore war jetzt, ich glaube, schon auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass Denzel Perryman mal wieder verletzt war. Und man einfach wenig Vertrauen in die Linebacker hatte und man einfach gesagt hat, passt auf, ihr vier, ihr seid gut in der Defensive Line, seht zu, dass ihr Containment spielt, dass ihr eure Gaps vernünftig haltet, also die Lücken entsprechend abdeckt und dahinter räumt dann halt einfach eine schnelle Secondary auf. Die Chargers haben das Glück in diesem Jahr relativ einiges an Tiefe gehabt. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr entscheidend gewesen. Letztlich war ich allerdings auch ein bisschen überrascht, dass Baltimore den Gameplan nicht früher angepasst hat, weil es hätte schon Möglichkeiten gegeben. Und also, ich will jetzt nicht fordern, dass Flacco da eingewechselt wird, aber mich hätte sehr interessiert, was die Chargers gemacht hätten, wenn Flacco gekommen wäre. Und mich hätte interessiert, was die Chargers gemacht hätten, wenn Baltimore viel mehr darauf gesetzt hätte, dass Lamar Jackson aus der Pocket geht und wirklich nochmal sein Laufelement nochmal ein bisschen mehr zu forcieren. Das wäre interessant gewesen, aber das war sehr gut und auch da verdient Bradley einiges an Props, hat er sehr gut gemacht. Ist ein bisschen schade, dass er sich dann die Woche drauf so hat auscoachen lassen, aber gut. Kleine Schritte, es geht in die richtige Richtung, von daher Alles gut. Und wie gesagt, was man schon von Lynn nach dem ersten Jahr gehört hat, dass er wirklich ein guter Anführer innerhalb dieser Mannschaft ist, dass er eine Persönlichkeit hat, das ist mir persönlich immer wichtiger, als dass man der beste Schematiker, sag ich mal, auf dem Platz ist, weil ich letztlich glaube, dass so Persönlichkeit für einen Headcoach das A und O ist. Und da bin ich auch dann eher bereit, dann mal Sachen zu verzeihen, die ich dann falsch sehe, ob die dann objektiv falsch waren oder nicht, das maße ich mir an der Stelle gar nicht an. Aber er hat einen Schritt in die Richtung gemacht und ich hoffe wirklich, dass der für ein paar Jahre da der Headcoach bleibt. Und wie gesagt, Gus Bradley hat über weite Strecken einen sehr guten Job gemacht, aber auch der kann sich dann noch in einigen Bereichen noch ein klein wenig verbessern und dann sieht es mit der Defense auch noch ein bisschen besser aus.
Ja, genau. Dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Wie gesagt, ich finde die Charters momentan wirklich gut. Wir hatten es ja vom letzten Jahr dann auch gehabt, dass gut gehandelt wurden. Da hatte man aber dann einfach ein bisschen unnötig die Spiele verloren. Jetzt hat man endlich einen guten Kicker, der auch mal ein entscheidendes Field Goal reinhauen kann. Also von daher auch da einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Offensiv denke ich auch. Christian, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Da sind die Chargers sehr, sehr stark, haben mit Keenan Allen einen super Receiver, auch mit Melvin Gordon einen guten Running Back, einen starken Quarterback mit Philip Rivers, einen guten Backup Running Back fand ich auch in Austin Eckler, der, wenn Gordon nicht fit war, auch überragend geliefert hat, auch wenn man dann teilweise ein bisschen Verletzungspech hatte, aber ich finde auch offensiv hat man das sehr, sehr gut gezeigt.
Ja, die Tiefe in der Truppe ist schon Wahnsinn gewesen. Also gerade auf Running Back, wo man halt auch noch den Justin Jackson von Northwestern als dritten Back hatte, der halt in der limitierten Zeit, die er gespielt hat, auch echt gut ausgesehen hat. Melvin Gordon, weiß nicht, bei dem ist echt der Groschen gefallen. Der läuft wirklich härter als die ersten 1-2 Jahre, nach denen er gedraftet worden ist. Das ist ganz, ganz schräg. Das hat vielleicht auch mit einer verbesserten Line zu tun, zumindest mit einer verbesserten Interior-O-Line. Die Tackle-Spots sind da eher kritisch. Auf Wide Receiver hat man eine Tiefe, die halt krass ist. Man wird jetzt Tyrell Williams vermutlich verlieren, aber trotzdem, das ist sehr, sehr gut mit Keenan Allen, mit Mike Williams, der wirklich auch mal gezeigt hat. Also der ist noch ein bisschen eindimensional, aber der hat wirklich gezeigt, warum die Chargers ihn hochgedraftet hätten. Wir brauchen jetzt nicht über diesen Pick von damals reden, den ich persönlich immer noch kritisch sehe. Aber mein Gott, so ist es halt. Also da ist es schon gut. Man darf nicht vergessen, dass Hunter Henry mehr oder weniger das gesamte Jahr ausgefallen ist und der ja auch gegen die Patriots nur sehr, sehr limitierte Snaps gespielt hat. Da hat sich mit Virgil Green auch jemand empfohlen, der einen guten Job gemacht hat. Also da ist schon sehr, sehr viel Tiefe auf den Skill Positions und da bin ich vollkommen mit glücklich. Wie gesagt, Rivers hat da einen Schritt nach vorne, also was heißt, Rivers hat insofern einen Schritt nach vorne gemacht, weil er im Dezember nicht schlechter geworden ist wie in den letzten Jahren und er spricht das auch so ein bisschen für das Management von ihm und von Seiten von Anthony Lynn. Und würde mir wünschen, dass man noch ein bisschen besser laufen kann, aber das ist insgesamt eine wirklich gute Geschichte gewesen. Vermutlich auch sind die Skill-Positions schon da, wo die Chargers am tiefsten aufgestellt sind. Von daher schade, dass es Williams gehen wird, aber es sind halt noch ein paar gute Leute da.
Genau, also da muss man sich vielleicht auch nicht große Gedanken machen, kann ja dann auch vielleicht noch einen Blick im kommenden Draft investieren, kann man dann gleich noch drauf zu, aber komm erstmal auf die aktuelle Draftklasse zu sprechen. Da muss man ja von allen Derwin James erwähnen, der ja ein überragendes Jahr hatte, wirklich ein absolut guter Pick gewesen. Und da muss man wirklich ganz viel Lob an Tom Telesco machen, der ja, seitdem er 2013 eingestellt wurde, echt viele gute Draftpicks schon gezogen hat.
Also wir machen ja jedes Jahr unsere Live-Coverage bei derdraft.de mit einem Live-Hangout. Und in dieser ersten Runde war es dann so, dass dann James irgendwann aus dem Top 10 gefallen ist. Und Roman, der mich ja nun auch gut kennt, der Ed Maschemist auf Twitter, der ja auch langjährig das mit mir macht, hat schon gesagt, Christian, willst du denn, dass du jetzt schon hochtradest? Und ich sagte, ja, natürlich will ich, dass die Chargers hochtraden. Und dann war der Crucial Spot, waren so ein bisschen die Raiders, weil ich mir gedacht habe, eigentlich darf der an denen nicht vorbeikommen und dann ziehen sie halt Colton Miller. Und dann fällt der halt raus. Ich bilde mir nicht ein, wirklich da die Weißer mit Löffeln im Draft gefressen zu haben. Ich habe es nicht verstanden, wie der so tief gefallen ist. Vor allen Dingen, weil der einfach wirklich ein Schweizer Taschenmesser in deiner Secondary ist. Der kannst einen Slot stellen, den kannst du auf Free Safety stellen, den kannst du als eine Art Linebacker spielen lassen. Das ist echt kein Problem, der kriegt das hin. Und das ist einfach ein überragender Footballspieler. Und deswegen, ich bin sehr dankbar, dass die anderen Teams sich dann für andere Spieler entschieden haben. Und weißt du, es gibt Momente im Draft, wo du denkst, ja, ich habe jetzt 4, 5 Kandidaten, wenn das einer von denen wird, bin ich glücklich. Ich war schon sehr froh, dass dann der Name Derwin James gefallen ist an dem Tag, weil das ist einer der Spieler, in die ich mich wirklich verknallt hatte. Und ich bin froh, dass er so geliefert hat, wie er geliefert hat. Der war ganz entscheidend in der Secondary dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Wirklich ein absolut Hammer-Pick. Und ja, ich kann es auch wirklich nur sagen, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Du hast es wirklich angesprochen. Ich denke, bei Thema Draft gibt es in Deutschland wenige, die da ein bisschen mehr Ahnung haben als du. Also von daher wirklich, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch auch immer wieder zu gucken. Und auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr an diesem Jahr euch diese Podcasts anhören von dem Kollegen Christian und dann natürlich auch die Live-Coverage gucken. Wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich durfte ja auch schon mal Teil davon sein. Also von daher sehr, sehr empfehlenswert. Bevor wir jetzt eine kurze Pause machen, kommen wir jetzt noch zum weiteren Thema. Christian, Philip Rivers. Er ist ja jemand, der, du hast schon angesprochen, ein guter Quarterback ist, der auch den letzten Schritt nach vorne gemacht hat, trotz seinem fortgeschrittenen Alter. Würdest du ihm wünschen, dass er einmal noch in seiner Karriere den Super Bowl erreicht?
Ja, und ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn Rivers das mit einem anderen Team erreicht, dann würde ich ihm selbst das gönnen. Muss er nicht mit den Raiders machen. Also es gibt. Rivers ist einer der Gründe, warum ich mich in dieses Chargers-Team dann verknallt habe, Ende der 2000er, also 2009, 2010, 2011 so rum. Und die Tatsache, dass er es immer noch macht, dass es letztes Jahr dann sogar noch mit Antonio Gates gemacht hat, der dann auch in den Playoffs sich dann noch einen Rekord geholt hat, das ist der Typ, der bis zum letzten Muskelzug diese Quarterback-Position spielen wird, der seinen Körper reinstellt, Jahr für Jahr, der meiner Meinung nach über einen dauerhaften Zeitraum von einem extrem schlechten Teammanagement, teilweise auch von einem schlechten Coaching, teilweise auch davon, dass ein Secondary-Spieler eine Interception abfängt und nicht in der Lage ist, auf den Boden zu gehen und dann du dieses Playoff-Spiel gegen die Patriots noch verlierst. Also, wenn Philip Rivers ein kompetentes Team um sich herum gehabt hätte, dann hätte der mindestens einen Ring, eher zwei. Und ich würde das total gerne sehen. Ich hatte ganz gute Hoffnung, dass es in diesem Jahr, also sag ich mal 2018, passiert. Das ist nicht der Fall. Ich bin gespannt, wie lange er spielt. Es hat mir jetzt die Saison ein bisschen mehr Hoffnung gemacht, weil er sonst immer, sag ich mal, so eine Downphasen im Dezember hat und ich mich schon gefragt habe, na, wie lange geht das noch? Aber aktuell scheint es so zu sein, dass er relativ verletzungsfrei ist und insofern darf er da auch gerne das noch 2, 3 Jahre machen. Und dann kann er sich dann ausführlich, was er ja vermutlich jetzt schon tut, seiner Familie widmen. Und dann gucken wir mal, wie viele von diesen vermutlich mit guten Genen, athletischen Genen ausgestatteten Rivers-Kindern wir dann irgendwann in irgendeiner Art von Sport sehen. Aber wie gesagt, das ist einer der Gründe, warum ich, wie gesagt, diese Franchise so mag. Und ich bin, ja, ich freue mich über jede Saison, die er spielt. Also, weißt du, Sebastian, es ist kompliziert, glaube ich. Also im Moment weiß ich noch nicht, wie das ist, Fan von der Franchise zu sein, die keinen Quarterback hat oder die irgendwie alle 2 Jahre ihren Quarterback auswechselt. Und ich weiß, dass das ein sehr harter Cut wird, wenn das passiert und wenn die Chargers nicht sofort einen Nachfolger finden, was, wie die Geschichte lehrt, relativ wahrscheinlich ist. Also die wenigsten Teams, Packers jetzt vielleicht mal ausgenommen, haben so diesen Übergang von sehr, sehr guten Quarterbacks hintereinander.
Du Christian, als Patriots-Fans weiß ich genau, wovon du redest. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn Tom Brady. Also das ist dann genau dieselbe Frage dann auf Quarterback.
Ja.
Bin ich auch
Ja.
da sehr, sehr gespannt. Und ja, was, wie viele Kinder hat nochmal Philip Rivers? 7, 8?
Einer ist bei 8, aber es können noch mehr sein in der Zwischenzeit. Aber er hat fast eine Offense.
Ja, fast ein Aufwärts zusammen. Mal gucken. Also ich mag ihn auch, ich würde es wünschen, ist zwar nicht der mobilste Quarterback, aber auch einer dieser Quarterback, die ja, diese Quarterback, was die 2004 war das, glaube ich, mit diesem Eli Manning
Ja.
und so weiter, wo ja viele gute Quarterbacks rausgegangen sind.
Ja.
Und er ist auch einer der Unvollendete im Endeffekt aus der ganzen Klasse, ja.
Ich wiederhole es an der Stelle auch gerne nochmal, für mich hat er die bessere Karriere als Eli Manning, aber Eli hat halt die 2 Ringe. Deswegen wird der in die Hall of Fame kommen, bin ich
Ja.
relativ sicher. Auch wenn die letzten Jahre nicht gut waren bei Rivers, glaube ich, dass er, wie nennt sich das so schön, in die Hall of the Very Good kommen wird, aber dass das dann eben der Faktor sein wird, der vermutlich dann entscheidend ist, um ihn dann nicht in die Hall of Fame zu wählen. Wie gesagt, ich bin da nicht objektiv, ich brauche dann nichts zu sagen, aber die Leistung, die er über die Jahre konstant abgeliefert hat, und er hat halt auch unglaublich wenige Spiele verpasst in den
Das
Jahren,
kommt, ja.
das ist schon echt, echt Wahnsinn.
Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall gönnen, auch wenn ich in der AFC die Patriots befavorisiere, aber so einem Quarterback, der so lange mit dabei gewesen ist und auch immer gute Leistungen gezeigt hat, dem kann man das schon mal gönnen, dass man auch dann in den Super Bowl mal einzieht und dann auch diesen Ring oder die Trophäe in die Luft heben kann. Mal gucken, ob es in der nächsten Saison passiert, denn das ist auch das Stichwort. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich in die 2019-Saison, denn Free Agency ist momentan, der Draft steht auch noch an und mit Christian haben wir einen absoluten Experten. Also bleibt dran, hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir kommen auf die 2019er Saison zu sprechen und momentan läuft ja die Free Agency schon und da gab es schon jetzt drei Signings, die wohl sicher sind. Und zwar haben die Chargers Denzel Perryman gehalten, Christian und Thomas Davis von den Panthers und Quarterback Tyrod Taylor kommt hinzu. Wie siehst du diese drei Personalien?
Also Taylor hat mich überrascht, gebe ich offen zu, weil ich meine gut, also Geno Smith hat sich als Backup-Quarterback echt nicht so schlecht eingestellt. Der hat ja mal, es war Michael Wick, der für Geno Smith dann starten musste in einem horrenden Auftritt der damaligen Jets-Offense. Ich glaube, das ist sogar zu null ausgegangen, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Taylor denkt sich vielleicht, ja, vielleicht, wenn Rivers irgendwann aufhört oder wenn er sich verletzt, dann starte ich da halt. Und offensichtlich hat er auch auf Miami keinen Bock gehabt. Perryman, die Laufdefense in den letzten beiden Jahren hing an Denzel Perryman. Ganz banal gesagt, wenn er nicht auf dem Platz war, dann sind die Statistik so runtergegangen, so in den Keller gegangen. Man hat das auch zum Saisonende zum Teil gesehen. Er ist leider viel verletzt. Auf der anderen Seite, wir haben im Draft eine extrem dünne Linebacker-Klasse. Ich bin super froh, das war der Spieler, den du halten musstest. In jedem Fall. Das Signing von Davis, ich gebe offen zu, ich habe im letzten Jahr nicht so wahnsinnig viel Panthers geschaut, aber ich bin durchaus froh, dass man da noch ein bisschen Tiefe auf Linebacker gewonnen hat. Da sieht es mitunter dann doch schon relativ dünn aus. Ich bin gespannt, welche Rolle er da spielen wird. Passt aber, denke ich, in das Scheme von Gus Bradley relativ gut rein und gibt den Chargers vielleicht sogar einen Tacken mehr Flexibilität in Bezug auf den Einsatz von Derwin James. Von daher prinzipiell positiv. Die Chargers waren in den letzten Jahren nie der große Player in der Free Agency. Wie gesagt, der Abgang von Mike Williams tut jetzt noch ein bisschen weh. Auf Defensive Tackle muss man gucken, was passiert. Filon und Legit sind beide Free Agents. Da würde ich mir wünschen, dass man Filon hält. Aber ansonsten, auch da muss man sagen, haben die Chargers in der Vergangenheit einen relativ guten Job gemacht, ihre Leistungsträger zu halten, an sich zu binden. Und selten die großen Stars dann wirklich gehen zu lassen. Das wird dann spannend, wenn irgendwann Bosa Free Agent wird. Aber das ist zum Glück noch 2, 3 Jahre hin.
Ja, genau. Joey Bosa, der letzte Saison verletzt gewesen ist, lange Zeit, aber dann noch trotzdem dann wieder reingekommen ist, gute Leistung gezeigt hast. Kurz danach, der Tyrell Williams wird wohl zu den Raiders gehen. Und entlassen worden ist Jalil Adee, der Safety. Was hältst du von der Entscheidung?
Ja, da ist so der Spieler, über den ich mich, glaube ich, am meisten aufgeregt habe in den letzten Jahren, weil. Also ich respektiere das sehr, wenn jemand so lange für die Franchise seine Knochen hinhält und viel Drecksarbeit macht, die Adai einfach gemacht hat. Aber der ist halt von den Coverfähigkeiten nicht der beste Safety. Und das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob die Chargers ursprünglich geplant haben, ihn zu cutten. Aber als sie jetzt gesehen haben, wer halt auf Safety verfügbar ist, haben sie halt gesagt, na gut, dann wird er halt entbehrlich. Und dann gucken wir halt nochmal, ob wir da nicht noch jemanden finden. Und von daher macht das durchaus Sinn, da jetzt nochmal zu schauen. Ich bin nicht böse. Man ist noch nicht komplett blank aufgestellt. Man hat noch Rashawn Jenkins, den Fourth-Rounder von 2017, der halt auch mehr diese, sag ich mal, Adai-Rolle spielt. Der wird auch noch ein Safety kommen, hundertprozentig. Desmond King könnte die Rolle auch gut spielen, wobei ich den derzeit nicht aus dem Slot weghaben möchte. Dafür hat das zu gut gemacht. Von daher. Also Adai war immer die Position, wo ich in den letzten Jahren gesagt habe, ich wünsche mir dann ein Upgrade und wenn die Chargers das hinbekommen, dann wäre es mit Sicherheit eine gute Geschichte.
Wir sind immer gespannt, Safety ist angesprochen, das ist schon wirklich eine tiefe Klasse, sowohl ja Free Agency, weil da schon einige Top-Spieler mit dabei gewesen sind, wobei bis da jetzt, glaube ich, schon die Top-Namen, glaube ich, so weg sind. Aber trotzdem gibt es da noch einen oder anderen Namen. Wen würdest du gerne noch jetzt von den aktuellen Free Agents noch gerne bei den Chargers sehen? Hast du da noch so einen Namen, wo du sagst, gerne sofort, wenn der Preis stimmt?
Also Clayton Gerbers von den Colts ist halt unterschätzt. Das ist halt ein Safety, der meiner Meinung nach echt unterschätzt wird. Dass Weddle nicht kommt, war mir klar. Der hat mit der Franchise leider gebrochen und mit dem aktuellen Team. Der ist jetzt nur auch schon zu den Rams. Zwar in die gleiche Stadt. Man wird nicht die Kohle haben, um Clinton Dix zu sein. Wenn ich mir so die Safeties anschaue, ansonsten Iloka hat immer einen ganz guten Job gemacht. Das Problem ist halt, normalerweise müsstest du noch einen soliden, halbwegs jungen, nicht ganz so teuren Tackle holen. Jetzt wissen wir alle, das ist in der Free Agency eine absolute Unmöglichkeit. Man könnte über Parnell nachdenken von den Jaguars, der meiner Meinung nach auf der rechten Seite einen guten Job gemacht hat. Das ist für mich die größte Baustelle. Cameron Fleming ist ein interessanter Spieler von den Cowboys, auch Mike Remmers. Das sind so Leute, die man, glaube ich, Plug-and-Play-Starter auf Right Tackle. Für alle anderen wird das Kleingeld fehlen, also für so einen Darrell Williams beispielsweise. Von daher, das sind jetzt mal die Leute, die ich insgesamt ganz gerne sehen würde. Und jetzt, wie gesagt, dritte Baustelle, die ich sehe, wenn Filon und Legit beide gehen sollten, ist halt ein Defensive Tackle und halt auch primär eine Free-Technik. Und da müsste man halt echt schauen. Da ist auch jetzt gar nicht mehr so viel auf dem Markt, was da jetzt noch groß ansprechend wirkt, um es mal so zu sagen. Viele, die eher auf der Nose zu Hause sind, da muss man mal gucken. Also da der Draft halt auch sehr, sehr tief ist auf der Position, ist das, denke ich, eher eine Geschichte, die dann vermutlich nicht in der Free Agency angegangen wird. Von daher, gewünscht wäre ein Tackle, auf jeden Fall ein Safety, gegebenenfalls noch ein Wide Receiver für die Tiefe, primär speed-orientierter Wide Receiver. Und dann wäre man schon insgesamt gut aufgestellt. Aber es gibt nicht so krass viele Löcher im Moment.
Ja, da bin ich definitiv bei dir. Bevor wir zum Draft kommen, noch eine kurze Frage. Antonio Gates, sehen wir ihn nochmal oder glaubst du nicht?
Ich habe keine Ahnung. Also ich war letztes Jahr insgesamt sogar positiv überrascht, dass er sich so gut zurechtgefunden hat, weil Ende 2017 fand ich, habe an ihm schon angemerkt, dass, ich will nicht sagen, dass die Zeit ein bisschen dahin geht, aber dass, ja, also man ist halt nicht mehr so schnell und beweglich wie mit 23. Mich hat dann auch echt gefreut, dass er da den Rekord, ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn ein Team nochmal Verletzungsprobleme hat, er hat noch nicht seinen offiziellen Rücktritt angekündigt. Ich würde, Gates ist auch so ein Spieler, wo ich mir sage, weißt du, warte einfach, bis sich bei dem Contender ein Teil verletzt und dann gehst du halt dahin und versuchst nochmal deinen Ring zu kommen. Wirklich egal bei wem. Also ganz ehrlich, wenn die Chargers im nächsten Jahr keine Rolle spielen und Gates dann zu einem Contender geht, dann werden meine Sympathien bei diesem Team, wie auch immer das dann ist, liegt, weil ich dem einfach diesen Ring gönnen würde, oder zumindest diesen Super Bowl. Aber ich glaube es bei den Chargers nicht mehr.
Gut, ich bin mal gespannt, ob er nochmal spielen wird. Körperlich sah er soweit wieder ganz fit aus. Mal gucken, wo er dann landen wird. Ja, kommen wir jetzt mal zum Draft sprechen. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Auch, und du, ich habe dir schon gesagt, du bist ein absoluter Experte. Habt ihr jetzt in jeder Runde einen Pick, also keine extra Selections dort, auch keinen gewonnen. Platz 28 ist es momentan. Ja, da ist dann schon schwierig, wahrscheinlich dann ein richtig gutes Spiel zu holen, wobei wir auf Klassen tief sind. Aber du hast schon angesprochen, in welche Richtung es bei für dich gehen soll.
Der Nachteil ist halt, wenn man eine gute Saison spielt, dass man so niedrigen Draft pickt. Ne?
Ja, das ist doch leider.
Und Joey Bosa wäre aber nicht gekommen, wenn man den 20ern gepickt hätte.
Oder Nick Bosa jetzt auch. Hä? Nick Bosa, das wäre ja was, aber der wird zu tief leider nicht fallen.
Nee, da mache ich mir keine Sorgen. Bei dem bin ich. Also je länger ich über den Kram nachdenke, ich habe keine Ahnung, was die Cardinals machen, aber es sollte eigentlich eine Entscheidung zwischen Quinn Williams, Bosa und wegen mir Kyler Murray sein. Also nicht das, also letzteres fände ich ein bisschen schräg, aber da wirst du dann vermutlich mit den Cardinals, wenn du es nicht schon getan hast, ausführlicher darauf eingehen. Also das Ding ist halt, es gibt unheimlich viel Tiefe in dieser Defensive Line Klasse. Das heißt, ich hoffe so ein bisschen, dass einer von diesen wirklich guten Spielern, die in einem anderen Draft vielleicht Mitte der ersten Runde abgehen würden, eine Free Technik dahin droppt. Andere Option, die ich mit Handkuss nehmen würde, wäre ein Offensive Tackle. Ich hatte so ein bisschen mit Jawan James geliebäugelt, der ja jetzt zu den Broncos gegangen ist, weil der einfach die Position gut spielen kann. Und Sam TV, sorry, brauchst du einfach ein Upgrade. Joe Barksdale ist entlassen worden. Das sind so die beiden Main-Spots. Und danach kannst du so ein bisschen BPA gehen, also Best Player Available. Ich würde gerne noch sehen, dass ein Wide Receiver kommt. Du brauchst in der Defensive Line noch ein bisschen Tiefe, eben auch, weil Brandon Mebane auch Free Agent ist. Theoretisch also dann zwei Spots. Und ja, das sind so die großen Baustellen. Man könnte über einen weiteren Cornerback nachdenken, weil Casey Hayward zwar letztes Jahr noch sehr ordentlich war, aber gefühlt auch echt nachgelassen hat zu dem, was er 2017 gespielt hat. Das sind jetzt mal so die wesentlichen Baustellen, aber man ist auch in vielen Bereichen gut aufgestellt. Also man ist auf Running Back aufgestellt, man ist weitestgehend in der Interior Offensive Line aufgestellt, wo man jetzt auch gehört hat, dass Forrest Lamp wohl ein größter Teil dieses Teams nächstes Jahr sein wird. Aber nochmal, größte Baustelle für mich, eher im Right Tackle. Und halt Interior, die also Defensive Line und halt insbesondere dann der eine Free Technique Spot, der so, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Begrifflichkeiten, weil das nicht schematisch nicht so straff ist bei Bradley, aber es ist dann der eher Pass Rushende Defensive Tackle. Und ich sag mal so, Nose Tackle findet man. Also in vierte, fünfte, sechste, siebte Runde, das wird man hinbekommen oder man verlängert nochmal mit Mebane. Aber das sind so die Baustellen, wo ich mir denke, da müsste man ran. Da jetzt eine Prognose abzugeben, wär zu früh, das kann man machen, wenn man den Top 10 pickt. Aber wie gesagt, wenn du mir eine Woche vor dem Draft gesagt hättest, letztes Jahr, dass James ohne Uptrades zu den Chargers fällt, hätte ich auch gesagt, okay, da müsste schon viel passieren. Es ist mit den ganzen Quarterback-Picks viel passiert, aber das ist noch viel zu früh, auch wenn der Draft in großen Schritten näher kommt.
Ja, das stimmt. Es wird immer, immer näher, auch wenn momentan so ein bisschen die Free Agency momentan die NFL-Schlagzeilen beherrscht. Aber es ist auch verständlich aufgrund der aktuellen Situation. Mal gucken, dann auch, ob dann auch jeder so unterschrieben hat, wie es dann auch bekannt gegeben wurde und nicht, ob es dann wie Anthony Barman einen Tag später sagt, ah, vielleicht war es doch nicht die beste Entscheidung. Sind wir sehr, sehr gespannt. Christian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wollen mit dir jetzt natürlich aber noch auf jeden Fall über deine Projekte sprechen und natürlich auch, warum du zu den Chargers gekommen bist. Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen mit Philip Rivers die Zeit. Ja, the stage is yours, würde ich sagen.
Ja, waren einfach sehr gute Teams. Dazu bin ich eher so der Typ, der so ein bisschen zur US-amerikanischen Westküste neigt, was so vermutlich auch Lebenseinstellungen oder so ähnliche Sachen betrifft. Und das spielt bei meiner Teamauswahl halt eine Rolle. Ich meine, jeder hat, also wir wachsen ja jetzt nicht mit diesen Mannschaften in unmittelbarer Nachbarschaft auf wie in den USA, sondern und dann haben die Farben gestimmt. Ja, blau und gelb ist immer sehr gut. Es ist den Farben meiner Lieblingsfußballmannschaft sehr nahe. Fehlt nur noch ein bisschen das Schwarz. Und ja, dann hast du mit Rivers und der damaligen Mannschaft halt mit Gates, mit Nick Hardwick auf Center. Wie gesagt, auch noch mit Tomlinson, das war halt eine Mördertruppe und das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Von daher, da habe ich mich in die verknallt. Ach, bereut habe ich es mit Sicherheit nicht, auch wenn meine Tischkante schon mit Sicherheit das eine oder andere Mal gemerkt hat, wenn dann mal ein Field Goal nicht drin war. Wie gesagt, wir hoffen jetzt, dass sich das Problem mit Badgley ein bisschen löst. Und Projekte allgemein, ich habe es ja gesagt, also 365 Tage im Jahr Football ist möglich. Ich weiß nicht, ob es zu empfehlen ist. Ist bei mir tatsächlich so, ich werde in diesem Jahr nach dem Draft, es ist jetzt gleichzeitig das Wochenende, wo die German Football League entsprechend losgeht. Ich bin
Stimmt,
ganz
ja.
froh, dass mein erster Einsatz, so wie es aktuell aussieht, nicht am Draftwochenende ist, sondern eine Woche dann danach. Vermutlich dann in Marburg. Also da werde ich wieder einige Spiele kommentieren. Habe ich in den letzten 2 Jahren um die 20 Spiele gemacht. Schauen wir mal, wie viele es dieses Jahr sein werden. Da wird es vermutlich auch wieder Beiträge geben in den einschlägigen ja, Podcasts. Genau, und nach der German Football League ist dann halt wieder ja die NFL, die dann kommt. Und aktuell ist halt das, was brennt, der Draft, derdraft.de. Wir haben da unsere Positionspodcasts, die wir da jede Woche machen. Und haben da jetzt auch schon einige Gruppen besprochen, schon die Tackles, die Quarterbacks. Und jetzt der letzte, der erschienen ist, wie gesagt, Interior Defensive Line. Und genau, da quatsche ich mit Roman, mit dem ich das jetzt seit 5 Jahren mache, über die Spieler und versuche da ja vernünftige Beschreibungen zu den Spielern abzuliefern, ein bisschen einen Wert einzuschätzen, wie wir die sehen. Und genau, das wird mich jetzt die nächsten ja 6, 7 Wochen noch, sag ich mal, gut beschäftigen. Denn letztlich, die Spieler schauen sich nicht von alleine. Und freue ich mich drauf, ist immer eine anstrengende Zeit, aber macht eine Menge Spaß. Und macht vor allen Dingen, das kann ich an der Stelle einfach auch nochmal sagen, Spaß, dass es mittlerweile im deutschen Sprachraum so viele Leute mehr gibt, die sich damit beschäftigen und dadurch auch die auch die Diskussion einfach viel, viel tiefer führen lassen, viel besser führen lassen. Und ja, aber allen, die jetzt, wie gesagt, über Draft und NFL und vielleicht auch über College Football angefixt sind, was ja auch noch so ein Baby von mir ist, was mir total wichtig ist, geht's bei der GFL in die Stadien, nicht nur in der GFL, sondern auch mal vielleicht eine Liga drunter. Die Vereine freuen sich da über jeden und es wird stellenweise ein sehr, sehr gutes Rahmenprogramm geboten. Und die Vereine sind sehr dankbar für jeden, der da kommt und für jeden, der sich da auch einbringen will. Von daher, wenn ich jetzt die Plattform habe, nutze ich das gerade mal. Ich meine, du kennst es aus eigener Erfahrung, dass die Vereine da wirklich froh sind um jeden, der sich da einbringt. Und das ist atmosphärisch. Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin seit Jahren auch im Fußball zugegeben, auf lokalem Niveau unterwegs. Aber es ist von der Kultur her, von der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wirklich ein Quantensprung, was anderes. Vielleicht auch, weil es primär Amateursport ist. Und deswegen. Das ist jetzt meine kurze Werbeaktion für den deutschen Football, sag ich mal. Und würden sich mit Sicherheit viele freuen, wenn dann entsprechend auch Menschen vor Ort vorbeikämen.
Auf jeden Fall. Und dann natürlich auch euren Podcast, The Road to German Bowl, gibt es dann auch wieder, ne?
Da gehe ich jetzt mal stark von aus, dass es den auf jeden Fall in einer Form wiedergeben wird, den ich ja zusammen mit Nicolas Martin gemacht habe, mit dem ich auch schon einige Spiele kommentieren durfte. Das Vergnügen mit dir hatte ich ja auch schon.
Genau, wir hatten es schon letzte Saison. Mal gucken, ob wir die jetzt auch wieder haben.
Ja, schauen wir mal. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Mich auch.
Und ich sag mal so, für die Stuttgarter war ich in dem Spiel auf jeden Fall ein gutes Omen.
Das stimmt.
Ich glaube, ich habe ja zwei Spiele in Stuttgart bis jetzt gemacht und die sind da beide zugunsten der Scorpions ausgegangen. Aber ja, das wird man dann schauen. In der GFL ist es so, dass man zum Teil einfach schauen muss, wie sich die Sachen entwickeln. Und würde mich aber auf jeden Fall freuen. Und genau.
Genau, auf jeden Fall. Also geht in die Stadien. Wir können es, wie gesagt, nur empfehlen. Unterstützt euren lokalen Football-Clubs. Schaut einfach, was ihr dort in Bäuchen in der Nähe gerne dann auch mal vorbeischauen. Gerne auch German Bowl. Der ist dieses Jahr in Frankfurt. Das heißt, bisschen zentraler dann auch für alle. Da soll es wohl auch ein großes Fanclub-Treffen geben. Der NFL ist momentan die Planung. Mal gucken, wie es dann auch dort weitergehen wird. Und natürlich Christian dazuhören. Wie gesagt, der Junge hat verdammt viel an. Das kann ich gar nicht zugeben. Aus einigen Diskussionen mit ihm. Also von daher, da Röhrenhain, uns dann natürlich auch weiter zuhören. Denn es gibt dann noch einige Podcasts zu einigen anderen Teams, die Cardinals, die Christian vorhin angesprochen hat. Die kommen erst noch. Da sind wir noch in der Planung. Aber da wird es mit Sicherheit auch was zu geben. Ansonsten alle anderen AFC-Teams sind soweit schon fast alle online. Deswegen da reinhören und weiter vor. Bei Facebook, bei Twitter, at InterceptionFT und dann halt natürlich rein und in den nächsten Wochen, wenn es wieder heißt, Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Er hat alles gewonnen: Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht: Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.